Seien Sie recht herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie werden heute vielleicht ein wenig staunen, denn es gibt eine neue Sendung. Die Sendung werden gestalten
Jan Sternal
und Constanze Holthoff. Den Hut hat der Bernd auf und ich versuche Ihnen vielleicht mal immer so ein wenig ins Wort zu fallen. Herzliches. Vielleicht werden Sie jetzt sagen, haben die beiden sich denn versprochen? Aber nein, sie haben sich nicht versprochen. Herzliches, die Idee kam von dir. Was möchtest du vor allem so in unserer Sendung ansprechen?
Ja, ich möchte die gesamte Harzregion, also den Harz mit seinem Umland, den Hörern etwas näher bringen. Es gibt so viel Wissenswertes, Interessantes vom Harz, was man eigentlich überhaupt nicht kennt, worüber man nicht Bescheid weiß. Und da ich seit Jahren in diesem Bereich tätig bin, tausende von redaktionellen Beiträgen geschrieben habe, zahlreiche Bücher darüber, wollten wir ganz einfach versuchen, die Vielfalt der Harzregion unseren Hörern näher zu bringen.
Ja, und ehe wir uns tiefer in die Materie über den Harz stürzen, fangen wir an mit Musik von Marc Knopfler mit Wanderlust. Bernd, ich weiß ja, du bist auch ein kritischer Mensch, nimmst nicht alles so hin, was so in der Harzregion passiert. Und du hast mir eben gesagt, du hast auch so ein bisschen ein Problem, was dir am Herzen liegt. Das ist die Gebietsreform. Wollen wir doch gleich mal darüber ein wenig sprechen. Was stört dich denn eigentlich an der Gebietsreform? Also wenn ich beispielsweise in dem Ort Elend wohnen würde oder Sorge und dann noch vielleicht den bösen Namen Tod hätte, dann würde ich mir vielleicht auch wünschen, dass mein Name nicht mehr auftaucht, und sondern ich auch in dieser schönen neuen Region, wie sie jetzt heißt, Stadt Oberharz, am Brocken zu wohnen. Und das gefällt ja ganz und gar nicht.
Ich habe nichts grundsätzlich gegen die Gebietsreform. Wenn das aus organisatorischen, finanziellen Aspekten her notwendig ist, ist das okay. Nur die Art und Weise, wie vieles im Moment abläuft, finde ich halt nicht okay. Hier wird mehr oder weniger versucht, uralte Orte mit langer geschichtlicher Tradition zukünftig von den Karten zu löschen, zu tilgen. Und das ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung, weil die Leute, die beispielsweise, wie du eben angesprochen hast, in Sorge oder in Elend oder in Piskaborn oder in Totenrode leben, sich trotzdem durchaus mit dem Namen ihres Ortes identifizieren. Und von daher ist es im Moment ein mächtiges Durcheinander. Wenn man mal die neuen Medien jetzt beispielsweise nimmt und in Zukunft, besonders als Urlauber, einen Ort sucht, in dem man vielleicht seinen Urlaub verbringen möchte, hat man doch im Moment schon ganz schöne Probleme. Versuch mal über Google beispielsweise Stadt Oberharz im Brocken einzugeben und eine Straße dazu. Das wären ja jetzt viele Ortschaften ringsrum. Da gehört Hasselfelde dazu, da gehört Elend dazu, Sorge, Trautenstein und weiß der Kuckuck noch. Ne? Aber du willst ja als Urlaub in einem bestimmten Ort. Google gibt ja gar keine Anzeige im Moment dazu. Und bis die Karten irgendwann mal geändert worden sind, die Wanderkarten, die Straßenkarten und. Ne? Es sieht ja so aus bei einigen Orten, dass aus der offiziellen Postadresse die Namen der Ortschaften am besten vollständig getilgt werden sollen. Mhm. Und das widerspricht meinem, sag ich mal, Geschichtsbewusstsein ganz eindeutig.
Da geht ja vielleicht auch eine, man kann sagen, Jahrtausende Tradition zu Ende, denn die Orte sind ja schon vor langer, langer Zeit entstanden. Vielleicht als Rodungen damals haben sich die Leute angesiedelt. Besteht denn auch die Gefahr, dass vielleicht dieses Geschichtsbewusstsein, woher komme ich, doch ein bisschen aus dem Gedankengut der Menschen, na nicht direkt verschwindet, aber sich abkoppelt.
Nämlich nur mal meine Stadt, meine Heimatstadt Gernrode. Eine über 1000-jährige Stadt, die auch durch die Stiftskirche, sage ich mal, national und international bekannt ist. Ja, die verschwindet im Grunde genommen in Zukunft, weil niemand hat uns das Stadtrecht aberkannt. Aber wir tauchen nirgends mehr auf. Das heißt, in Zukunft nur noch Quedlinburg. ich weiß nicht, was damit bezweckt wird oder was sich manche Leute dabei gedacht haben, das so vorzunehmen. An der Deutschen Post liegt es mit Sicherheit nicht, denn dort habe ich mit dem zentralen Pressesprecher ein ausführliches Gespräch über diese ganze Thematik geführt. Und die haben eigentlich nur eine Forderung. Und das ist, dass wir eine zuordnungsbare Postleitzahl haben. Und alles andere, ja, ist denen herzlich egal. Das müsste also durchaus nicht so sein. Und da gibt es so ein, sag ich mal, doch recht lustiges Beispiel zu. In Österreich, da gibt es eine uralte Gemeinde, die auch fast 1000 Jahre alt ist. Die heißt Fucking. Solange wie wir keine Anglisten in unserer Sprache gehabt haben, hat sich eigentlich niemand an diesem Wort gestoßen. Das waren Fuckinger. Nun heißt es jetzt, das sind Fuckinger. Und nun assoziiert man da gewisse Dinge mit. Ne? Dinge, die ja, gut, eigentlich in jedem Ort gemacht werden. Ja, und man möchte dem Ort einen anderen Namen geben. Und wie man jetzt so verlauten lässt, ist Popping im Gespräch. Muss man nichts weiter zu sagen.
Muss man nichts weiter zu sagen. Aber wir haben ja eben die Städte schon mal genannt. Sorge, Elend, Mägdesprung, Gernrode. Die Gebietsreform ist das eine, aber es sind ja auch richtige, liebenswerte Harzstädte, wo die Menschen gern in Urlaub fahren, wo es sicherlich auch Heimatvereine gibt. Kannst du vielleicht noch was sagen, was könnte denn die Menschen, die hier jetzt vorm Radio sitzen, was könnte die Leute mal wieder in diese Gegend locken?
Ja, es gibt ja immer zwei Dinge. Es gibt einmal, sag ich mal, Dinge für Touristen. Und es gibt natürlich auch viele Sehenswürdigkeiten, die selbst die Einheimischen nicht kennen, weil ich sage mal, wir sitzen hier in Aschersleben, wer weiß schon, was beispielsweise auf der anderen Seite vom Harz ist. Mhm. Ne? Die wenigsten. Ich habe mich nun da seit über 10 Jahren mit beschäftigt und stoße aber eigentlich jeden Tag wieder auf neue interessante Dinge, die auch ich noch nicht kenne. So beispielsweise, was im Moment sehr interessant ist, das ist das Arboretum in Bad Grund. Mhm. Ne? Arboretum ist eine Sammlung von Bäumen. Man könnte auch sagen, Arbor, das ist auf Lateinisch der Baum, das ist ein Baumgarten. Und in Bad Grund ist das ein ganz herrlicher, ja, sagen wir es mal so, botanischer Garten. Ja? Einer der größten, den wir haben in Deutschland, verhältnismäßig unbekannt. Der ist angelegt worden vor vielen, vielen Jahren, in den 70er Jahren, von dem Landesforstbetrieb in Niedersachsen, um zu analysieren, welche Bäume denn eventuell bei uns, also fremdländische Bäume, bei uns heimisch wären. Denn wir haben es ja schon oft gehört, in unserem Wald geht auch so einiges vonstatten, dass zukünftig sich die Vegetation der Bäume verändern wird. Das hat mit Klimawandel uns zu tun und dergleichen. Aber das würde hier zu weit führen. Aber man checkt dort halt, welche Bäume wären für den Harz, für die Zukunft von Interesse. Und da gibt es auf ca. 100 Hektar in Bad Grund eine riesige Anzahl von Bäumen. 120.000 in diesem Exotenwald, der also Bäume aus allen Erdteilen beheimatet, wurden einmal gepflanzt. Ca. 50.000 haben überlebt und wachsen davon. Mhm. Da gibt es also die, sag ich mal, seltsamsten Bäume und Sträucher dabei, ne, wo unser Eins noch nie was von gehört hat. Solche klangvollen Namen wie Gurkenmagnolie, Balsamtanne oder Weinblattbahorn, Ahorn und viele, viele andere, die zum Teil an exotische Gewürze oder sonst was denken lassen. Mhm. Und man hat im Laufe dieser weit über 30 Jahre nun auch eine ganze Anzahl von Bäumen evaluiert, die für die Harzregion für zukünftige Zeiten von Interesse sein könnten. Und in dem Arboretum ist das so angeordnet, dass die Bäume nach fünf Vegetationszonen, Europa, Asien, westliches Nordamerika, östliches Nordamerika und Südamerika aufgeteilt sind. Da sind also auch beispielsweise Mammutbäume und alles sowas dabei. Und bei Bäumen ist es ja immer so, es ist am schönsten im Frühjahr.
Das
und
stimmt.
Was natürlich auch sehr interessant ist, ist nachher nochmal Herbst.
Ja, genau, diese, die ganze Laubfärbung, das ganze Farbspiel.
Ist es weniger interessant.
Na gut, dann ist es vielleicht, wenn die Bäume jetzt schon mehr als 30 Jahre stehen, ist es vielleicht ein schöner, schattiges Plätzchen, wenn man jetzt da durchgeht.
Und ich sage mal, es ist schon eine schöne Strecke durch dieses Arboretum. Insgesamt sind es fast 11 Kilometer Wanderweg nur durch diesen Baumpark.
Ja, also ich finde es überhaupt egal, in welchem Land man ist, auch gerade wenn man mal eine größere Stadt besucht. Und man macht dann immer wieder die Erfahrung, wenn man dann in einen Garten kommt oder in einen großen Park, dann fühlt man sich weit weg von allen Lärm und allen Straßenverkehr. Und solche Zonen, wo die Seele zur Ruhe kommt, die finde ich immer ganz schön, die einmal zu besichtigen. Ich denke mal, wir machen ein bisschen Musik, liebe Hörerinnen und Hörer, damit Sie auch mal was anderes nochmal um die Ohren kriegen. Wir fangen einfach mal mit Santana an und dann gucken wir mal noch alles, was es noch so Schönes, Herzliches oder Herzliches aus dem Harz zu berichten gibt. Bernd, du hast eine ganz interessante Sache ausgegraben, von der ich noch gar nichts gehört habe. Also es kann ziemlich krachen im Harz und das hat seinen Grund. Woran liegt's?
Ja, es gibt im Harz eigentlich viele Persönlichkeiten, die geschichtlich eine ganze Menge bewegt haben. Erfinderpersönlichkeiten, Musiker, Schriftsteller und dergleichen, die heute in Vergessenheit geraten sind. Und so ist es auch mit dem Erfinder des Dynamits. Ne? Nicht die Schweizer waren es, die es erfunden haben, auch nicht die Schweden, sondern es waren Deutsche, es waren Harzer. Dynamit ist allgegenwärtig im Munde mit Alfred Nobel.
Ja.
Ich glaube, es ist sicherlich der größte Preis für Wissenschaft und Kultur, den es weltweit gibt.
Ja, genau.
Ne? Wird immer mit Nobel und mit der Erfindung des Dynamits.
Sozusagen der Ritterschlag, wenn man den Preis erhält.
Das war aber weiß Gott nicht so. Es war im Grunde genommen so, dass Nobel mit Sprengstoffen hantiert hat in Schweden. Er kam ja aus sehr wohlhabenden Hause und hatte dort viele Möglichkeiten. Es aber nicht so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Er ist also nicht so richtig vorangekommen, hatte auch einige recht schwere Unfälle, wo viele Leute bei zu Tode gekommen sind, unter anderem auch sein Bruder. Und somit musste er Schweden verlassen. Man hat ihn mehr oder weniger aus Schweden verwiesen. Und er ist dann nach Deutschland gegangen und hat in Hamburg auch ein neues Labor, eine neue Fabrik aufgemacht. Und war dabei auf Reisen. Nun war es ja so, dass der Harz ja einstmals das größte Bergbaugebiet Europas war. Und somit auch viele Erfindungen und Innovationen aus dem Harz und aus dem Harzer Bergbau kamen. Und nachdem im Harz auch das Schwarzpulver eingesetzt wurde, was schon so ab Mitte des 17. Jahrhunderts war, gab es im Bergbau im Harz viele, viele Tote. Das Schwarzpulver war sehr, sehr schwer zu handeln, unkontrollierte Sprengungen und dergleichen. Dann kam man auf, oder besser gesagt, ein italienischer Chemiker hat dann 1847 Nitroglycerin erfunden. Das ist eigentlich eine ölige Flüssigkeit, die aber auch noch viel komplizierter zu handeln, die man auch so gut wie nicht transportieren konnte. Schon beim Transport von Nitroglycerin ist sehr, sehr viel passiert.
Ja.
Man war sich aber sehr schnell, insbesondere im Bergbau, darüber im Klaren, dass das die Bergbautechnologie enorm voranbringen konnte. Und man versuchte damit halt zu hantieren. Auch da kam es zu vielen Toten. Und ein Harzer Bergmann kam dann auf die Idee, dieses Nitroglycerin mit Pochsand, also zerkleinertem Erz aus dem Bergbau, zu vermischen und in Papphülsen zu gießen. Somit hat es dann eine feste Konsistenz gehabt und war zu transportieren, war auch dann in entsprechende geschlagene und gebohrte Löcher unterzubringen. Und man hat damit also im Harz schon im 19. Jahrhundert hantiert. Und Alfred Nobel hat unter anderem auch den Harz bereist und ist dabei auf diese Harzer Technologie, wo es nicht so ganz hundertprozentig klar ist, wer es denn eigentlich erfunden hat. Mhm. Es gibt dort mehrere Namen, weil es, wie das oftmals so ist damals, entsprechende Schutzrechte und Patente waren noch sehr dünn gesehen. Es war gerade alles in der Entwicklung und in der Entstehung. Aber diese Technik hat sich sehr, sehr schnell verbreitet in den Bergwerken. Zumindest hat Nobel das im Harz gesehen und war da sehr von angetan. Er ist auf diese Idee noch nicht gekommen. Mhm.
Und er hat das praktisch übernommen oder weiterentwickelt, ausgefeilt oder?
Er hat das praktisch unternommen, hat den Pochsand durch andere Materialien ersetzt und hat es in Hülsen gegossen und hat es zum Patent angemeldet. Er war also am Ende mehr ein pfiffiger Kaufmann als ein großer Erfinder, sage ich mal so. Mhm. Ja. Auch darüber gibt es die unterschiedlichsten historischen Aussagen, wie er dazu gekommen ist, das Ganze umzusetzen. Mhm. Aber sicher und überliefert ist, dass zuerst das Dynamit im Harz angewendet und dass sich Alfred Nobel das im Harz angeschaut hat und davon seine Inspirationen bekommen hat. Aber wie so oft in diesen Erfinderbranchen hat halt im Harz niemand die Notwendigkeit erachtet, sich dort irgendwo um Schutzrechte und Patente zu bemühen.
Das waren mehr Praktiker für die tägliche Arbeit. Ja,
man hatte auch nicht wahrscheinlich nicht mehr sehr viel weiter gedacht. Man wollte eine händelbare Technologie für Nitroglycerin im Bergbau haben und die hatte man.
Ich hatte jetzt gerade ein Buch von Christina Seidel mal vorgestellt über Marie Curie. Die hat sich auch nicht um ihre Patente gekümmert.
Und
hier musste dann ihr Radium teuer erbetteln, weil sie keine Rechte auf ihre Erfindung angemeldet hatte. Sie hat auch an das gute Menschen geglaubt, so ungefähr, aber hat eben nicht gereicht. Ja.
Und Nobel hatte eigentlich nur dann am Ende diesen Pochsand, dieses zerkleinerte Erz, durch Kieselgur ersetzt, weil das eine gewisse Saugfähigkeit hat. Es gibt ja sogar eine Anekdote drüber, dass er irgendwo, als er unterwegs war, ihm Nitroglycerin in Sand gefallen ist und er so auf die Idee gekommen ist, als es aufgesaugt wurde. Aber wie gesagt, das sind Legenden, was da Wahres dran ist, kann ich auch nicht sagen. Zumindest hat er denn mit dieser breien Masse, die er dort entwickelt hat und die er dann Dynamit genannt hat, ist er zu weltweiten Patenten gekommen und zu unermesslichen Reichtum.
Ja.
Und bis heute werden ja von diesen Patenten die Nobelpreise finanziert aus dieser Stiftung.
Ja, wer in Stillen wirkt und nicht laut ruft, der hat es nicht so einfach. Wieder ein bisschen Musik. Wen nehmen wir? Bruce Springsteen.
Jo.
Langenstein liegt nicht weit von Aschersleben entfernt. Es sind so circa 40 Kilometer mit dem Auto und ist ein interessanter Ort. Warum?
Langenstein ist eng verbunden mit dem ehemaligen Bistum Halberstadt und mit den Bischöfen. Ist auch eng verbunden mit den Regensteiner Grafen, was ja auch lange und alte Harz-Grafendynastie war. Und Langenstein selber ist ein wunderschönes Dorf, ein wunderschöner Ort, wohin sich wirklich mein Ausflug lohnt, weil dort gibt es so einiges zu sehen und zu besichtigen. Unter anderem der wunderbar ausgebaute Schäferhof mit Gastronomie. Was gibt's da alles? Dort wird Wolle verarbeitet, in der Filzerei und dergleichen. Ja, dort ist ein Bauernladen mit drin. Dann hat Langenstein auch ein schönes Schloss der Neuzeit. Aber wo wir mal drüber reden wollen, das sind die Höhlenwohnungen in Langenstein, die auch den meisten, selbst Einheimischen, unbekannt sind. Über lange Zeit im vergangenen Jahrhundert hieß es immer in den einschlägigen Reisebüchern, dass Langenstein das einzigste Höhlendorf in Europa ist.
Aber es gibt ja viele Wohnhöhlen auch in anderen Ländern?
Ja, aber in Europa angeblich in dieser Anzahl kaum. Es ist also doch eine enorme Anzahl, die dann also aber im 20. Jahrhundert ja mehr oder weniger in Vergessenheit geraten sind. Diese vielen Höhlen dort sind ja eigentlich Höhlenwohnungen, die sich Menschen dort in Sandsteinmassiv gearbeitet haben. Man hat keine geschichtlichen Vorstellungen, wann die wirklich entstanden sind.
Und wie viel sind das ungefähr? Wie viele Höhlenwohnungen gibt es da?
Ich sag mal jetzt eine Zahl. Also 50, 60, 70 sind es bestimmt. Die sind an verschiedenen Stellen. Also eine ziemlich große Anzahl kompletter Wohnungen. Einmal hoch, wenn man also auf den Sandsteinhöhenzug Langer Stein geht, oben war ja mal eine alte Burg, eine mittelalterliche Burg. Die ersten Nachrichten, die von dieser Burg überliefert sind, stammen aus dem Jahre 1151. Die Burg hat, wie gesagt, viel mit den Bischöfen von Halberstadt zu tun, die dort ihren Sitz teilweise hatten, und auch mit den Regensteiner Grafen sowie mit Heinrich den Löwen. Sie ist mehrmals zerstört worden. Man sieht jetzt oben, nachdem in den letzten Jahren einiges freigelegt wurde, wieder viel von den Ruinen. Es muss eine riesige Burganlage gewesen sein, die sich fast über 300 Meter auf diesem Bergkamm hingezogen hat.
Das kann man sich mal gar nicht so vorstellen, ja, wenn man jetzt wenig nur von sieht, was das auch für Ausmaße genommen hat.
Man hat auch eine wunderschöne Aussicht dort oben von diesem Höhenzug. Und ja, man kann davon ausgehen, dass die Höhlenwohnungen, die Sandsteinhöhlen dort, in diesem Zusammenhang geschaffen worden sind.
Ja.
Als Wohnungen fürs Dienstpersonal.
Ja, ja. Ja?
Ich gehe davon aus, dass da eine Burganlage etwa vom 11. Jahrhundert an vorhanden war. Und dass dann, wie gesagt, die Bediensteten sich dort ihre Wohnunterkünfte geschaffen haben. Diese Wohnunterkünfte sind dann sehr in Vergessenheit geraten, sie sind zugewachsen, obwohl man weiß, und davon existieren auch noch Fotos, dass bis 1916 dort noch Langensteiner in diesen Wohnungen gewohnt haben. Danach dann nicht mehr, aber da stehen heute zum Teil noch Möbel drin, dort stehen noch Öfen drin. Man hat sich also auch die Mühe gemacht und hat dann mehr oder weniger Durchbrüche durch das Sandsteinmassiv nach oben gemacht, wo man den Ofenrohre oder früher direkt gemauerte Öfen dran gesetzt hat. Man hat sich Fenster zusammengebaut, die man dann in die ausgeschlagenen Nischen reingesetzt hat. Also es ist schon äußerst interessant.
War vielleicht auch klimatisch ganz angenehm, Sommer also kühl vielleicht und im Winter doch eine gewisse Wärme gespeichert wurde.
In einem Lehmhaus oder sowas wohnt oder ein Natursteinhaus, der weiß, wie schön und angenehm das Klima ist. Also das mit Sicherheit. Und wir haben zum Teil da auch zumindest für damalige Verhältnisse, nicht gerade an Platzmangel gelitten. Obwohl es natürlich für uns unvorstellbar, unmenschliche Arbeit ist, diese Höhlen dort aus den Sandsteinen auszuarbeiten. Ne? Ohne Presslufthammer, sondern mit Hammer und Meißel. Ja, und zahlreiche von diesen Wohnungen, von diesen Höhlenwohnungen, ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, nach und nach werden immer mehr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Ja,
ne?
Ja.
Vorrangig, sage ich mal, sind natürlich Sicherheitsaspekte und das ganze Gestrüpp, die ganzen Bäume müssen weg. Aber es ist da schon sowohl am Schäferberg, wie auch direkt am Aufstieg zu dem Berg sind viele dieser Sandsteinhöhlen und Sandsteinwohnungen frei zugänglich zu besichtigen. Es ist dort auch kein Eintritt, fällig irgendwas. Es ist also wirklich sehr interessant. Und oben angekommen, wie ich schon gesagt habe, ein wunderschöner Ausblick.
Also, wenn wieder schönes Wetter ist, nichts wie hin nach Langenstein.
Ja. Und es gibt natürlich in näherer Umgebung noch einiges mehr. Es ist ja auch unmittelbar daneben das ehemalige KZ Langenstein mit seiner Gedenkstätte, was sicherlich auch mal, wer noch nicht da war, ein Besuch wert ist.
Ich merke schon, du hast ja noch so viele Sachen, da werden wir noch viele, viele interessante Themen finden, die den Harz betreffen, worüber wir reden können.
Ich hoffe es, dass der eine oder andere ja, meine Ausführungen zum Anlass nimmt, mal den Örtlichkeiten einen Besuch abzustatten. Ja, ja. Also Langenstein ist sicherlich auch für einen Ausflug mit Kindern sehr interessant.
Ja. Wir haben gesprochen über Dynamit, wir haben gesprochen über die Gebietsreform und ich sehe hier noch so einen Zettel. Kühe, Harzkühe, das ist ja eine ganz besondere Rasse, die ja auch unter gewissen Schutz steht. Das nennt sich ja, die Harzkühe haben, glaube ich, den Namen, das Harzer Rote Höhenvieh, so heißt es wohl korrekt.
Ja, ja.
Und es gibt ja da auch Vereine, die da ziemlich aktiv sind, um den Erhalt der Rasse kämpfen. Ich glaube, auch in Tannen gibt es da einen Verein, der sich damit befasst. Aber ich denke mal, du bist mir noch ein wenig voraus, was die Harzkühe so betrifft, was es darüber zu sagen gibt.
Ja, ich wollte eigentlich die Harzkühe mehr zum Anlass nehmen, mal um auf unsere derzeitige politische, wirtschaftliche Situation in Deutschland und in Europa zu sprechen kommen. Denn die Harzer Kühe, die haben den Harz geprägt. Schon in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, als die Menschen begannen, Viehzucht und Ackerbau zu betreiben, kam es zu regionalen Trennungen. In gewissen Gebieten mit fruchtbaren Boden oder Ackerbau betrieben, wo unfruchtbarer Boden vorherrschte, wurde Viehzucht betrieben. So entwickelte sich besonders in den Harzregionen mit seinen Tälern und Berghängen und den dann später geschaffenen Bergwiesen die Haltung und die Zucht von Weidevieh wie Ziegen, Schafen und Kühen oder Rindern. Aber besonders die Kühe und ganz besonders die Braunen, das Harzer oder die Roten, das Harzer Rotvieh, haben den Harz in früheren Jahrhunderten geprägt.
Aber es wurde wohl eingeführt aus Frankreich und England. Es stammt wohl von den Keltenrindern ab. Habe ich auch nur nachgelesen, dass das und dann die Rasse speziell weiterentwickelt wurde.
Da gibt es viele Dinge, die noch vollkommen im Dunkel der Geschichte liegen. Im Harz wurden ja auch mal, wo ich schon eine ganze Menge drüber geschrieben habe, im Grunde genommen seit Beginn unserer Zeitrechnung Pferde gezüchtet.
Ja gut, Pferde waren ja auch wichtig. Es war ja sozusagen mit das wichtigste Transportmittel, auch von A nach B zu kommen.
Kühe sind sicherlich später gekommen. Ja. Anfangs waren mehr Ziegen und Schafe, die man direkt an den Behausungen halten konnten und die ja auch noch viel anspruchsloser sind. Ja. Viele sind ja immer der Meinung, die Harzer Bergwiesen, die sind irgendwie naturgegeben. Die waren nicht immer da. Die sind von Menschenhand geschaffen, diese Bergwiesen. Die sind gerodet worden.
Genau, durch die Rodung sind sie entstanden und dann wurden sie eben auch für Ziegen genutzt.
Dann wurden sie für die Tierhaltung genutzt. Aber ich wollte mal die Kühe zum Anlass nehmen, über unsere politischen Parteien und deren Akteure bei Ausführungen. Und zwar, der ein oder andere kennt vielleicht diese Abhandlung schon. Ist von mir ein bisschen vollkommen neu und, sage ich mal, den momentanen Anlässen entsprechend umgestaltet worden. Aber ich möchte mal anhand von zwei Kühen darlegen, wie denn die einzelnen Parteien bei uns unsere Wirtschaft betrachten. Und da wäre zuerst mal der Kommunist. Du besitzt zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Der Kommunist beschlagnahmt beide Kühe. Du kannst anstehen und die Milch kaufen. Wenn du Pech hast, ist sie sauer oder aber verdünnt, um für mehr Leute zu reichen. Dann gibt es den Sozialisten. Du besitzt auch zwei Kühe. Dein Nachbar hat keine. Der Sozialist nimmt dir eine weg und gibt sie deinem Nachbarn. Dann wirst du gezwungen, in eine Genossenschaft zu gehen, um deinem Nachbarn bei der Tierhaltung zu helfen und umgekehrt. Es fehlt euch beiden an Motivation. Der Sozialdemokrat. Du besitzt zwei Kühe, dein Nachbar hat keine. Man redet dir Schuldgefühle ein, weil du erfolgreich bist. Du gehst zur Wahl und wählst Sozialdemokraten. Die erlassen ein Gesetz zur Besteuerung deiner Kuh, was dich zwingt, eine Kuh zu verkaufen, um die Steuern bezahlen zu können. Die Sozialdemokraten nehmen dein Steuergeld und kaufen für deinen Nachbarn eine Kuh. du hast ein gutes Gefühl der Rechtschaffenheit und findest das gerecht. Dann wird deine Kuh krank und stirbt. Keiner hilft dir. Dann kommt der Christdemokrat. Du hast zwei Kühe, dein Nachbar hat keine. Die Christdemokraten versuchen, dir ein schlechtes Gewissen einzureden. Du schenkst eine Kuh deinem Nachbarn. Dann bereust du deine Tat und nimmst ihm die Kuh wieder weg. Du gehst beichten, alles ist gut. Der Liberale. Du besitzt zwei Kühe, deine Nachbarn keine. Na und? Neidgesellschaft. Der Grüne. Du besitzt zwei Kühe, dein Nachbar keine. Wenn deine Kühe ökologisch gehalten werden, ist alles okay. Du baust eine Biogasanlage, um aus Gülle Strom zu machen. Das rechnet sich nicht. Dafür kriegst du Subventionen. Davon kaufst du dir einen 6-Zylinder-Geländewagen und machst mit deiner Familie Urlaub in Australien. Dein Gewissen aber ist rein. Der Pirat. Du besitzt zwei Kühe, dein Nachbar keine. Du darfst vorerst entscheiden, was mit deinen Kühen wird. Brauchen wir eigentlich Kühe, wo wir doch Laptop und Smartphone haben? Piraten sind jung, lernfähig und angepasst. Waren die Grünen einst auch. Hoffentlich haben die Piraten auch reale Visionen. Der Nationalist. Du besitzt zwei Kühe, dein Nachbar keine. Bist du Ausländer, musst du dich einbürgern lassen und dem Nationalstaat dienen. Dann darfst du deine Kühe behalten. Tust du das nicht, wehe dir. Aber du und deine Kühe dürfen keine fremdländischen Namen führen oder unchristlichen Religionen nachgehen. So verstehen also unsere etablierten Parteien Wirtschaftspolitik. Demokratie ist, wenn man trotzdem lacht. Ich habe aber noch lange nicht alle politischen Ansichten vorgestellt. Denn da gibt es ja auch noch die zahlreichen kleinen Parteien, die Wählervereinigung und die Lobbyistengruppen. Dazu kommen wir dann nach der nächsten Musik.
Und die stammt von Elton John mit Lady What's Tomorrow.
Ja, jetzt sind wir also noch bei den kleinen Parteien, den Wählervereinigungen und den Lobbyistengruppen. Weißt du, Lobbyisten, das sind diejenigen, die im Verborgenen ihre Strippen ziehen, die nie etwas waren, nie schuld sind, eigentlich sind sie Phantome. Anscheinend ist keiner Lobbyist, keiner kennt einen und keiner hat je einen gesehen. Aber alle wissen, dass es sie gibt. Lobbyisten. Die sind wie Maulwürfe. Sie agieren verborgen im Untergrund. Überall sieht man ihre Bauwerke, aber sie selbst bekommt man nie zu Gesicht. Und wenn sie wirklich mal oben auftauchen, dann hinterlassen sie einen hilflosen, mitleidigen Eindruck. Nach dem Motto, damit habe ich nichts zu tun. Lobbyisten sind übel Zeitgenossen. Sie haben ihren Beitrag zur Krise, die keine ist, geliefert. Der große Mumpitz dabei ist, auch ich bin einer und du und du und du sicher auch. Dann gibt es da noch die sogenannten Splitterparteien. Wieder so eine Politvokabel, Splitterpartei. Wer bekommt die Splitter dieser Partei ab? Die etablierten Parteien, der Wähler oder wer? Splitterbomben sind geächtet und Splitterparteien sollen wohl politisch verächtlich gemacht werden. Aber alle Splitterparteien zusammen haben geschätzte 100.050 Mitglieder. Das sind wohl fast so viele wie Linke, FDP und Grüne zusammen an Mitgliedern haben. Hey, ihr Splitter, tut euch einfach alle zusammen. Und schon könnt ihr ins Parlament einziehen, eventuell sogar mitregieren. Tja, wenn das so einfach wäre, die Zersplitterten sind auch nur Lobbyistengruppen. Auch wenn im Mantel einer Partei. Da gibt es Bayern, bibeltreue Christen, Rentner, Tierschützer, Frauen, Spirituelle, Sachsen, Westfalen, Anarchisten, Friesen, Arbeiter, Thüringer, Familien, auch Biertrinker und Sexisten gab es schon. Wie soll man da eine Einigung hinbekommen? Vielleicht auch deshalb der Begriff Splitterpartei. Weil man all diese Splitter nie zu einem Ganzen zusammenbekommt. Darum kehrt man die Stimmen, die diese Splitterparteien bei Wahlen bekommen, auch gleich unter den Tisch oder man lässt sie einfach in der Waagrunde liegen. Da sind sie gut beerdigt. Die 5%-Hürde gibt den Etablierten dafür die rechtliche Grundlage, eine, die sie sich selbst gegeben haben. Ob das noch zeitgemäß ist, sicher nicht, aber rechtlich okay. Und wer sägt schon die Stuhlbeine ab von dem Stuhl, auf dem er sitzt? Krise hin, Krise her, Veränderungen schon, aber nicht mit uns, den etablierten Volksparteien. Denn schon eher veränderte Steuern, nach oben verändert natürlich. Oder Gesetzesänderungen. Ganz einfach die wenigen Unkomplizierten durch Hochkomplizierte ersetzen. Auch Volksbegehren wäre nicht schlecht. Warum nicht, wenn über 40 Millionen Stimmen zusammenkommen? Auch bei den neuen Medien könnte man was ändern. Besonders im Internet. Zum Beispiel den Zugang für alle Bürger kostenlos machen. Dafür müssten dann alle Uploads vorher eingereicht werden und geprüft werden. Gut, das kann mitunter etwas dauern, aber irgendwas ist doch immer. Dafür geben die Politiker schließlich auch unsere Steuereinnahmen für uns Bürger aus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere erste Sendung Herzliches. Ich hoffe, Sie haben viel zum Nachdenken erfahren können, vielleicht gerade bei den Lobbyisten, haben einiges über den Harz erfahren können, interessante Ausflugsziele. Mal sehen, was wir uns für die kommende Sendung ausdenken werden. Es bedanken sich für das Zuhören Konstanze Holthoff und
Bernd Sternhall. Und wir hoffen, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein.
Das war Herzliches Nummer 1, Redaktion Konstanze Holthoff. Neues aus dem Harz gibt's jeweils am ersten Dienstag im Monat. Im August ist das der 7., ebenfalls zwischen 18 und 19 Uhr. Die Sendung Herzliches wird jeweils 14 Tage nach der ersten neuen Sendung zur selben Zeit ausgestrahlt. Ihnen noch eine angenehme Woche. Tschüss.